Willkommen zurück zu The Atlantic Hour. Für die letzte Folge unserer Serie Perspectives on Migration and Belonging haben wir mit der Podcasterin und Journalistin Antran gesprochen. Für ihren Podcast auf Heimatsuche hat sie unterschiedliche Menschen in Deutschland kennengelernt und gefragt, wie sie Heimat definieren. Warum Heimat viel mehr als der eigene Wohnort ist und wie Fremdzuschreibungen und Ambiguitäten das Heimatgefühl beeinflussen, erfahrt ihr jetzt. Eine Produktion vom DHI Sachsen.
Also ich bin Antran, ich bin Audiojournalistin, das sage ich so gerne, weil ich sowohl Radio mache als auch irgendwie Online-Audio-Dinge sowie Podcasts. Ich habe volontiert beim Deutschlandradio, das sind die Programme von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Habe in Jena und Hamburg studiert, das Masterstudium in Hamburg habe ich nie abgeschlossen. Und jetzt bin ich bei The Atlantic Hour zu Gast.
Wir freuen uns.
Und in Vorbereitung für diesen Podcast haben wir uns damit beschäftigt, weil du hast ja einen Podcast für den Deutschlandfunk gemacht, auf Heimatsuche. Und da haben wir uns gefragt, wie du erstmal zu diesem Thema gekommen bist, dich professionell mit dem Thema Heimat und Migration zu beschäftigen.
Also es hat ein bisschen Vorlauf. Wie gesagt, ich habe angefangen 2019 mit dem Volontariat beim Deutschlandradio. Und im April hatte ich die Idee für ein längeres Stück zu meiner Heimatstadt Dresden. Und das ist tatsächlich dann Ende August zu einem Feature-Reportage-Stück geworden. Und das heißt, mein Dresden-Heimat tut weh. Man muss sich jetzt nochmal zurückerinnern, was war 2019? Da standen die Landtagswahlen in Sachsen an. Es war ein aufgeheiztes Klima. Ich hatte lange nichts mehr Nettes über Dresden gehört. Ich kann das auch in Teilen verstehen. Aber mir griff diese Berichterstattung über meine Heimat, die ich so in vielen verschiedenen Facetten und Graustufen kenne. Ich fand, das wurde dem Ganzen nicht gerecht. Und angesichts dieser kommenden Landtagswahl dachte ich, okay, da ist doch was, was ich bearbeiten könnte, was man machen könnte. Und da habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Heimat beschäftigt. Und dieser Podcast auf Heimatsuche ist sozusagen wie so eine Fortführung dessen. Also in meinem Dresden Heimat tut weh ist es so eine Auseinandersetzung, die ich sehr viel mit mir führe und den Menschen, mit denen ich spreche und über Dresden. Und ich dachte mir so, ja, aber vielleicht geht das ja noch weiter. Also vielleicht sagt man noch dazu, das Stück hat damals den Radiopreis bekommen und ich habe einfach gemerkt, warum hat es diesen Preis bekommen und warum war da so viel für andere Menschen, die vielleicht auch gar nicht aus Dresden kommen, drin. Und dann habe ich gemerkt, ja, es steckt einfach sehr, sehr viel in diesen Heimatbegriff, Gutes wie Schlechtes. Also Heimat, das sage ich auch im Podcast, das kann was, also es ist für mich im ersten Moment was Schönes, aber mir ist gleichzeitig bewusst, dass es in der Vergangenheit, vor allen Dingen auch in der deutschen Vergangenheit, was total Schreckliches war. Und dass es bis heute benutzt wird, um Leute auszuschließen, so wie es die Leute auch versucht einzuschließen. Und weil ich mich aber in diesem Wochenendjournal sehr mit meinem Heimatbegriff beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, naja, wie wäre dieses Konzept mit Menschen, die einem vertraut sind oder die sich vertraut sind, über ihre Perspektiven auf Heimat zu sprechen, um diesem Begriff einfach noch mehr auf den Grund zu gehen. Und der soll gar nicht romantisiert werden, sondern es soll eben alle Ambivalenzen, die dieser Begriff mit sich trägt, thematisiert werden. Alle natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Genau, und so kam es dann zu der Idee, dass ich diesmal mit Menschen spreche, die ich nicht vorher kenne, sondern die sich vorher kennen. Ich bringe aber ein Thema mit sozusagen. Also Aspekte, die mir noch einfallen zum Thema Heimat. Das ist einmal Migration, das ist nicht alles, das ist Ost- und Westdeutsch. Das ist aber auch Stadt und Land. Genau, weil ich dazu immer so dachte, das sind vielleicht so Gegensatzpaare, zu denen ich auch eine Haltung habe und die ich gerne weiter diskutieren würde.
Und wie lief das dann ab? Also wie hast du dann die Protagonisten und Protagonistinnen gefunden?
Ja, also wir können uns ja alle vorstellen, es ist ja noch Corona. Es war also schwierig, weil ich habe einfach keine Leute kennengelernt, weil ich die ganze Zeit im Büro oder im Homeoffice saß. Und tatsächlich hat mir einmal geholfen, mit KollegInnen zu sprechen, wo ich gesagt habe, ich habe die Idee und brauche für dieses Thema noch jemanden, der die mit mir spricht und am besten gleich zwei davon. Und ich habe gezielt Menschen angesprochen, also für die Folge mit Hans und Silke. Da bin ich offensiv auch zu KollegInnen aus Ostdeutschland gegangen. Manik und Dali habe ich über Instagram gefunden, weil ich den, also My Migrant Mama, dem bin ich auch schon länger gefolgt und fand das Konzept irgendwie spannend. Und da war es so für mich offensichtlich, da wird von erster und zweiter Generation mit Einwanderungsgeschichte gesprochen. Und genau den Aspekt fand ich total spannend, weil ich anhand meiner eigenen Familie sehe, was es für einen großen Unterschied macht, wie die erste und zweite Generation auf die Heimat Deutschland guckt. Ja, und so hat sich das so zusammengepuzzelt. Also ich hatte eine Vorstellung, mit wem ich sprechen will, und danach habe ich die Leute gefunden, die dazu passen, und das natürlich auch noch ein bisschen angepasst.
Mich würde mal interessieren noch, weil du meintest, das, was dich ursprünglich dazu bewogen hatte, war so ein bisschen diese Auseinandersetzung mit Dresden. Also dass praktisch die medialen Berichte über Dresden nicht so wirklich der Erfahrung gerecht werden, die du mit Dresden gemacht hast. Oder das nicht so in Gänze irgendwie abbilden können. Würdest du sagen, dass dann praktisch deine, also dass auch gerade diese Auseinandersetzung mit Heimat, gerade aus diesem Kontext in Ostdeutschland aufgewachsen, in einer Stadt, also die immer so gerne gebasht wird irgendwie in den Medien, dass das auch so ein Grund war, speziell? Also dass dein Ausblick auf Heimatsuche auch gerade aus dieser Position heraus dann gestartet ist?
Ja, was heißt gebasht? Also manche Kritik kommt ja auch zurecht, und ich finde, gerechtfertigte Kritik, die muss man sich auch gefallen lassen. Und warum hat in Dresden jahrelang Europas größter Nazi-Aufmarsch stattgefunden und man kriegt ihn bis dieses Jahr auch immer noch nicht zur Ruhe? Das hat schon auch strukturelle Gründe, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich wollte eben auch sagen, das ist eben nicht nur Dresden. Und es gibt so viele engagierte Menschen, die in Dresden auch ganz andere Geschichten erzählen oder sich an ganz anderen Baustellen kümmern, dass es nicht immer so defizit erzählt sein sollte. Aber trotzdem will ich da überhaupt gar nichts schönreden. Und bei mir macht natürlich nochmal was Spezielles aus, dass ich schon irgendwie Heimat gern habe, jedenfalls meine Heimatstadt Dresden, dass ich weiß, was die Fehler sind vor Ort, dass ich selbst jemand bin, der die in ihrer Heimat diskriminiert wurde. So, die deswegen, also ich habe nicht nur ein schönes Verhältnis zu Dresden, aber ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen. Und deswegen habe ich mal die Geschichte oder den Blick, den ich auf Dresden habe, erzählt. Und ich fand, das war auch wertvoll. Und das hat mich vielleicht auch angetrieben, dass ich eben zeigen will, es gibt nicht immer nur Schwarz-Weiß. Also Dresden ist nicht nur gut und ist auch nicht nur scheiße, sondern es ist irgendwas dazwischen wie alles. So wie wahrscheinlich jeder Mensch zu seinem Lebeort oder seinem Heimatort hat. So. Und ja, vielleicht eine Episode, in der ich das ganz gut erzählen konnte, ist die mit der Chemnitzer Band Blond. Die leben schon seit immer in Chemnitz, und die haben mir auch, das war so ein schöner Satz, haben die gesagt, ja, wenn wir an unsere Zukunft denken, da ist da immer nur Chemnitz. So, da bin ich ganz anders. Ich wohne nicht mehr in Dresden. Aber wenn ich an Heimat denke, da ist da irgendwie immer nur Dresden. Da kann ich mich nicht auf Jena, Hamburg und Köln einlassen. Das ist irgendwie reserviert. Und das haben die auch. Aber genauso wissen die, dass 2018 einfach die schlimmsten Nazi-Aufmärsche in ihrer Stadt waren und dass sie sich da unwohl gefühlt haben und dass sie das auch gar nicht wahrhaben konnten und dass das auch so kollidiert ist. Sie erzählen mir, wie sie davon erfahren haben. Also sie hatten einen Tag vorher noch ihr größtes Support-Konzert bei Kraftklub in Dresden am Elbufer, und am nächsten Tag erfahren sie, was da los ist. Dann wollen sie auch auf Gegendemonstrationen gehen, um zu zeigen, Chemnitz ist nicht nur rechte Nazi-Aufmärsche und nee, Hase, du bleibst hier, sondern ist auch was dagegen, und kriegen aber den Rat, in Anführungszeichen, von der Polizei, da nicht hinzugehen, weil sie nicht beschützt werden können. Und das ist natürlich, wenn du Heimat mit was Schönem und was, wo du dich wohlfühlst und geborgen assoziierst, ist natürlich genau das Gegenteil. Und dass das Heimat auch sein kann, wird auch in diesem Podcast auf Heimatsuche thematisiert und auch gezeigt. Auch das gehört zur Heimat.
Die Folge fand ich auch besonders spannend, genau, wegen diesen, also das hat mir sehr gefallen in deinem Podcast, dieses Aufzeigen dieser Ambivalenzen praktisch. Das ist eine Sache ist nicht immer nur eins, sondern mehrere Dinge. Und es gibt nicht eine Heimat, es gibt mehrere Heimaten. Der gleiche Raum, in dem wir leben, hat verschiedene Implikationen für verschiedene Leute irgendwie. Und was ich interessant fand, gerade irgendwie an deiner Art, wie du Chemnitz erzählt hast, war so ein bisschen dieser Gegensatz zwischen auf der einen Seite diese ultrakonservativen Heimatvorstellungen und dann auf der anderen Seite dieses enorme Potenzial von Kulturschaffenden, um praktisch irgendwie dort gegenzuarbeiten. Wie können einzelne Leute Heimat für sich konstruieren, wenn Heimat scheinbar oder so Vorstellungen wie Staatsangehörigkeit von außen irgendwie determiniert werden?
Na, also ein Beispiel. Umso mehr mir gesagt wurde, du bist nicht deutsch, umso mehr habe ich versucht, deutsch zu sein. Wenn ich in Westdeutschland irgendwelche Vorurteile gegenüber Ostdeutschland höre, umso mehr bin ich Ostdeutsche. So. Ich kriege da nicht unbedingt sofort Dialekt, das bekomme ich wirklich nur, wenn ich zu Hause bin. Aber ich glaube, so entsteht auch was. Anders, Nikolai, obwohl ihm darf man auch nicht sagen, dass er Russe ist, obwohl er auch die russische Staatsbürgerschaft hat. Das liegt aber auch an diesem willkürlichen Konzept, wer hat wann entschieden, dass er Russe ist und zum Beispiel nicht Ukrainer, obwohl er sich auch nicht als Ukrainer fühlt. Genau, aber der ist mit jedem Stempel mehr eher auch dazu übergegangen zu sagen, ich habe einfach keine Heimat. Die Pässe, das ist Papier und das nützt auch was. Das brauchen wir ja gar nicht verhehlen. Also ich habe mittlerweile auch den deutschen Pass und alleine, wenn ich mir die Landkarte, die Weltkarte anschaue, welche Ziele plötzlich für mich erreichbar sind, das ist unfassbar. Aber das macht ja auch was mit dir. Ich konnte eben lange nicht mitreden, wenn andere Kinder ganz normal nach London gefahren sind oder in die USA oder Backpacking in Australien gemacht haben. Das wäre mit meinem Pass einfach immer viel, viel komplizierter gewesen. So, und das macht was mit dir. Und deswegen ist Heimat auch was sehr Individuelles und deswegen wird, egal wie viele Folgen auf Heimatsuche es vielleicht irgendwann geben wird, wahrscheinlich werden wir nie zu Ende kommen. Und es macht auch was mit dir, was du von außen an Zutaten an den Kopf geworfen bekommst. Und wo du lebst. Ich fand das ganz interessant in der Folge mit Sabine und Solina. Da hat eine von beiden erzählt, dass sie Chemnitz auf gar keinen Fall bashen will, weil sie eben auch in Chemnitz gelebt hat. Und das war total scheiße, weil da eben 2018 war und weil du dich da als Mensch mit Einwanderungsgeschichte nicht wohlfühlen konntest. Das aber nicht heißt, dass da nur blöde Menschen wohnen. So, sondern sehr aufrechte Leute, die sich so wie Blond beispielsweise auch einsetzen, dass das so bleibt. Also, dass Nazis da nicht die Räume einnehmen. Und ich fand das so erhellend, als sie meinte, das schätze ich wert, aber es ist nicht mein Job. Und deswegen ist Chemnitz auch nicht der Ort, an dem ich sein will oder an dem ich Wurzeln schlagen kann, wo ich Heimat finde. Und das fand ich interessant an der Folge und ich hoffe, dass findet man auch beim Hören meines Podcasts heraus, dass eben viele äußere Faktoren und innere Faktoren darauf einspielen, ob du dich heimisch fühlen kannst oder eben nicht und was du als Heimat definierst oder ob du dir das offen lässt oder ob du sagst, für mich ist Heimat einfach wirklich ein überholtes Konzept. Das gehört alles zum Heimatbegriff dazu und das ist alles in Ordnung. Und ich sage es mal so wie Manik in Folge 4, da geht es um die erste und zweite Generation mit Einwanderungsgeschichte. Die sagt, Ambiguität, das können die Deutschen so schlecht. Und ich habe mir das in der Folge auch gedacht. Ja, ich kann das nämlich auch schlecht oder ich konnte es schlecht bis zu diesem Podcast und verstehe es immer mehr. Widersprüche schließen sich nicht aus, sondern manchmal schließen sie sich auch ein.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil wir machen beim DAI Sachsen gerade auch noch ein Schulprojekt, Ost meets West, wo sich Schülerinnen und Schüler aus dem Osten mit Schülerinnen und Schülern aus dem Westen austauschen. Und da haben wir auch ganz viel das Thema so Heimatgefühl. Was bedeutet es überhaupt, in Ostdeutschland oder in Westdeutschland beheimatet zu sein? Und da ist es ganz, ganz besonders dieses Thema Fremdzuschreibungen, was die Schülerinnen und Schüler besonders in Ostdeutschland eben fühlen, dass sie sich als Nazis ja gelabelt fühlen, aber eher sich besonders durch zum Beispiel sportliche Aktivitäten beheimatet fühlen in der Region und da sehr gut identifizieren können mit RB Leipzig zum Beispiel. Das finde ich ganz interessant. Was mich auch noch interessieren würde, das hast du jetzt gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, inwiefern Heimat ja nicht eigentlich auch ein bisschen ein sehr rückgewandtes bzw. nostalgisches Konzept ist und demzufolge auch so ein bisschen die progressiven Elemente fehlen könnten. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ja, inwiefern man sozusagen in der heutigen Zeit durch diese Flexibilität, das war ja auch ein ganz ein Konstrukt oder ein Konzept, was oft in den Podcasts zur Sprache kam, inwiefern Heimat da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, aufgeweicht wird und diffuser gestaltet wird.
Ja, ich glaube, wir müssen uns damit zurechtfinden, dass Lebenskonzepte in 2022 sehr unterschiedlich sind. Aber wir dürfen auch nicht davon absehen, ja, es gibt die Leute, die 3 Jahre in London, 5 Jahre in New York und dann nochmal 3 Jahre in Singapur leben und dann zurück nach Leipzig kommen. Aber es gibt auch die Leute, und die wird es immer geben, die einfach ihr Leben lang in Leipzig wohnen werden. So. Und natürlich haben die verschiedene Heimatkonzepte. Und gerade in der Folge mit Anne und Kerstin wird einem aber auch bewusst, was für ein Faktor zum Beispiel Familie ist. So, das ist auch viel mit Standort und wann entscheide ich mich für einen Standort. Ne, also Kerstin, die gesagt hat, naja, und dann waren die Kinder da, dann hatten wir ein Haus und dann stand gar nicht mehr zur Debatte, ob wir gehen. Und Anne, die sagt, naja, in Bad Kissingen, da haben mein Mann und ich beide einen Job gefunden. Und dann war das das jetzt, ohne dass ich Neustadt-Glewe nicht trotzdem noch gern habe. Aber das verwischt dann einfach. Und das zu akzeptieren, ist dann, glaube ich, wichtig. Dass auch beide Konzepte, dass da nicht eins besser oder schlechter ist. So, sondern dass es eben auch dazu gehört. Also die Differenz und Vielfalt einfach zu akzeptieren, die da mitschwingt.
Was ich auch ganz interessant fand, Bezug nehmt auch nochmal auf Sabine und Solinas Gespräch, da hat Sabine gesagt, dass sie sich besonders beheimatet in ihrer Person fühlt und dort, wo sie, wenn sie in eine andere Stadt oder ein anderes Land geht, dass ihre Heimat dann sozusagen durch ihre Person und ihre Persönlichkeit quasi mit ihr reist. Das fand ich total interessant, weil ich habe mich auch selber persönlich gefragt. Also ich habe so ein bisschen für mich die Kategorie personenbezogenes Heimatgefühl, aber auch ortsgebundenes beziehungsweise ja gegenstandsgebundenes Heimatgefühl aufgemacht. Also zum Beispiel, dass man natürlich die Familie, wie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel von Kerstin, das natürlich sehr ja bedeutend ist, aber gleichzeitig, dass man auch so Elemente hat wie zum Beispiel bestimmte Orte und wie diese Orte gestaltet sind. Ich kann mir da zum Beispiel ganz gut vorstellen, irgendwie, dass man ein Stadtschloss besonders, sich da besonders Heimat, dass da man besonders ein Heimatgefühl entwickeln kann. Und wenn man dann in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land ist und es dort auch Stadtschlösser gibt, dass da zum Beispiel dann auch ein, ja, schon mal so ein bisschen die Gegebenheit besteht, sich eher an ein anderes Heimatgefühl von dem Ursprungsort sozusagen anzuknüpfen. Und dadurch finde ich auch, das verändert sich meiner Meinung nach so ein bisschen in der digitalen, modernen, flexiblen Welt, dass man eben diese Anknüpfungsheimatselemente erkennt und dann in anderen Ländern, in ganz anderen Städten anknüpfen kann und dort Fuß finden kann.
Ein absolutes sowohl als auch. Also ich hatte dieses Gegenstandsortsbezogene in Hamburg, da fließt ja auch die Elbe durch. Und ich finde es immer noch gut, in Orten mit Flüssen zu wohnen, weil mich das auch an zu Hause erinnert. Aber die Elbe ist schon nochmal besonders. Also der Rhein, der ist zwar viel, viel größer und viel, viel, ja, weiß ich nicht, beeindruckender, wenn man ihn so sieht. Aber die Elbe, das hat mir schon gut getan. Also in Hamburg habe ich mich sofort irgendwie zu Hause gefühlt. Und andererseits sehe ich auch, dass Menschen aufgrund dieser digitalen Möglichkeiten plötzlich auch Menschen finden, die sie vielleicht vor Ort nicht gefunden hätten. Beispiel, erste Folge, Jure und Frank. Ne? Also Frank, der totaler Fahrradliebhaber ist und in Farel auch die ganze Zeit durch die Gegend düst und überall anders, der das auch total toll findet, in der Natur zu leben und schöne, breite Wege für sich zu haben und der aber im Internet gleichzeitig seine Fahrrad-Community hat. Und Jura, der ganz klar sagt, Heimat, das ist für mich der Platz im Arbeitszimmer meiner Eltern mit Blick, wo es ist, glaube ich, kein Blick auf den Jadebusen, aber der Jadebusen ist nicht allzu weit entfernt. So, das ist für ihn Heimat, aber er hat sich trotzdem nie in seinem Dorf, in dem Ort, wo seine Eltern leben, in Augusthausen, beheimatet gefühlt, weil dafür war er zu sehr Exot. So, also Heimat Jadebusen, Augusthausen nein, Internet ja, weil da war er plötzlich in so einer Blog-Community. Bei der Republika ist er ein bunter Hund, wie man bei mir sagen würde. Und also es erweitert sozusagen die Möglichkeiten. Also erweitert leider auch das Spektrum, diskriminiert zu werden oder Hass zu verbreiten. Aber es hat eben auch Möglichkeiten, damit sich Leute zugehörig fühlen, die sich vielleicht an ihrem Ort, wo sie zufälligerweise geboren wurden, keinen Anschluss finden. Und ich finde, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um irgendwie das Heimatspektrum zu erweitern. Weil es gibt auch Leute, die haben, bis sie, weiß ich nicht, ausgezogen sind, gar kein Gefühl zu Hause oder kein gutes, weil sie da keine guten Erfahrungen machen. Und das muss ich ja auch irgendwie, das heißt, wertschätzen. Ich glaube, das ist das falsche Wort, aber anerkennen. So, das gibt es. Und nur weil ich den Ort, wo ich zufälligerweise geboren wurde, toll finde und damit viel Gutes verbinde oder das überwiegt auf jeden Fall das Schlechte, vielleicht auch, weil ich mir das irgendwann mal so ein bisschen abgeblendet habe, weil es gibt da genug, was Schlechtes ist. Gibt es aber auch Leute, die niemals solche tollen Erfahrungen gemacht haben oder wo eben das Schlechte überwiegt. So, und die müssen sich irgendwie anders einen Ort suchen, wo sie sich geborgen, sicher, toll fühlen. So, und das ist, und die werden niemals Heimat haben vielleicht, sondern zu Hause, oder die finden das in sich selbst, was ich auch bemerkenswert finde. Heimat in sich selbst finden, das war auch so ein Aspekt, den habe ich so danach ein bisschen nach Podcast-Produktion hinterhergehangen. Obwohl ich auch denke, klar, Heimat ist auch veränderlich, aber ich war auch an jedem Ort, an dem ich gewohnt habe, immer ein bisschen andere Person. So, und deswegen bin ich da, glaube ich, nicht an dem Punkt zu sagen, Heimat finde ich in mir selbst, weil die Person, die ich an jedem Ort bin, ist nichts Konstantes. Und Heimat ist für mich auch sowas wie eine Konstante.
Genau diese Dynamik finde ich irgendwie auch interessant. Und das wickelt das Gespräch jetzt nochmal kurz ein bisschen zurück. Aber du meintest, dass praktisch ganz oft dein Heimatverständnis oder dein Deutschsein als Antwort irgendwie auf so Anfeindungen kommt. Also du meinst, umso mehr du ausgegrenzt wirst, umso mehr sagst du, umso deutscher bin ich dann. Oder wenn du in Westdeutschland bist, dann fühlst du dich als Ostdeutsche. Und mich würde mal genau interessieren, was genau ist denn dieses Gefühl von Deutschsein? Wie würdest du das beschreiben? Oder vielleicht eher gefragt, wann fühlst du dich deutsch? Oder wobei fühlst du dich deutsch?
Man ist es halt einfach. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das ein großartiges Gefühl ist, aber ich weiß schon ganz genau, wenn mir das jemand wegnehmen will. Und ich glaube, andere fühlen das auch, wenn die auf die Straße gehen und sagen, Ausländer raus, dann fühlen die sich wahrscheinlich auch in ihrem Deutschsein bedroht. Was ich natürlich Schwachsinn finde, weil es ist genug Kuchen für alle da. Aber ich sag mal so, ich wurde mal in der siebten Klasse, glaube ich, da kamen irgendwie Typen, damals noch glatzköpfig, also sehr klischeehaft, die haben ja heutzutage alle kaum noch Glatzen. Und er meinte dann so zu mir aus dem Blauen heraus, du nimmst uns die Arbeitsplätze weg, wegen dir kommt die Straßenbahn zu spät und überhaupt ist alles scheiße an dir. Und das Einzige, was ich halt sagen konnte mit 13, 14, war, aber ich habe doch eine 1 in Deutsch, so, weil ich genau wusste, worauf es hinauszielt. So. Und ähnliche Erfahrungen sind es eben, wenn irgendwie Witze über Ostdeutsche gemacht werden. So. Aber an sich sind diese Kategorien natürlich komplett wertlos. Außer wenn du reisen willst, dann hat es schon noch einen Wert. Und das sollten sich Menschen mal bewusst machen, dass aus so einem Status teilweise Vorteile entstehen. So. Und das, oder dass der Startpunkt vielleicht anders gesetzt ist, je nachdem, ob du aus Ostdeutschland kommst oder aus Westdeutschland, weil deine Eltern nichts zu vererben haben, zum Beispiel. Also, das ist ja was, was man auch sieht, dass weniger Menschen mit Eigentum im Osten leben, auch über 30 Jahre nach Wiedervereinigung, als in Westdeutschland. Und das sind so Unterschiede, die darauf einspielen, ohne dass Ostdeutsch sein, Mensch mit Einwanderungsgeschichte sein, tatsächlich irgendeine Bedeutung hätten. Sondern sie bekommen eine Bedeutung, weil damit Zugangsmöglichkeiten definiert werden. So, oder Privilegien.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja diesen transatlantischen Bezug beim DAE Sachsen und bei The Atlantic Hour. Und ich finde, man merkt besonders, wenn man in ein anderes Land reist, also als ich in die USA gereist bin, dass da wird man dann als Deutsche auf einmal gesehen und gelabelt und hat eben so die ganzen Einflüsse, die natürlich viel vielschichtiger und mehr perspektivischer sind, zum Beispiel Ostdeutsch, Westdeutsch, zum Beispiel Aussiedlergeschichte oder andere Migrationsgeschichten, die natürlich eigentlich, es ist natürlich viel differenzierter, aber wenn man dann in einem anderen Land ist, steht man einfach nur als Deutsche da. Und inwiefern man sich dann auch mit bestimmten Aspekten, die eben fremd zugeschrieben werden, auseinandersetzen muss mit der eigenen Geschichte und auch mit der mit der eigenen Familiengeschichte zum Beispiel, das finde ich auch immer ganz, ganz interessant. Und inwiefern diese Fremdzuschreibung jetzt zum Beispiel, wie ich sie in Amerika erlebt habe, dann auch die eigene Sicht auf sein eigenes Land und auch auf seine eigene Geschichte und sein eigenes Heimatgefühl tatsächlich auch verändert, gerade durch das Reisen.
Dann sind wir plötzlich alle Nazis und Kolonialherren oder was
ist dir nee, da ganz, nee, ganz so war es nicht, aber diese ganz normalen Klischees, irgendwie alle autoverliebt natürlich oder ja, da haben sie mal so ein bisschen das Politische natürlich gefragt, was sie so mitbekommen mit Merkel und sowas. Genau, aber sie kennen natürlich nicht unbedingt, sind sie nicht so vertraut mit den historischen Unterschieden und beziehungsweise wie die sich jetzt noch teilweise darstellen oder was für Auswüchse die genommen haben zwischen Ost und West zum Beispiel. Oder auch, dass es diese Aussiedler-Thematik gibt, die wir selbst ja in unserem eigenen Geschichtsunterricht gar nicht so wirklich kennen und inwiefern das auch dann bedeutet, wer ist denn tatsächlich dann noch Deutsch. Genau.
Ja, immer schon große Völkerwanderung gewesen, ne?
Ganz genau, ja. Und wie konstruiert das dann tatsächlich auch alles ist.
Oder eben auch unsere Kolonialgeschichte. Hatte ich auch nicht so viel
ganz genau.
Geschichtsunterricht. Es war dann eher Dreieckshandel und alles. Die Engländer, Spanier und Portugiesen, aber nie Deutschland.
Genau, ja. Nee, aber abschließend, glaube ich, wäre es ganz
ja, interessant. Genau, wenn ich da ganz kurz einhaken kann, weil irgendwie sich das gerade anbietet. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Folge das genau war, aber du stellst irgendwann hatte ich so ein bisschen vor, so dieses, dass ein Aspekt von Deutschsein auch so eine Art kollektive Scham ist. Und mich würde interessieren, inwiefern das wiedergekehrt ist in deinen Recherchen oder den Gesprächen, die du geführt hast zu dem Podcast.
Also es ist ein Thema, das kommt in zwei Folgen mehr oder weniger vor. Also von Scham ist die Rede in Folge 5. Da sagt es Brenda, die auch sagt, ich wohne jetzt in Frankreich und dann war ich die Deutsche und dann bin ich da an Orten vorbeigekommen, wo Deutschland gegen Frankreich gekämpft hat. Und wir wissen natürlich alle, mit welcher Ideologie Deutschland da Krieg gemacht und geführt hat. So, und dass sie da eine Scham empfindet. Und ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, aber ich glaube tatsächlich, dass auch in ihrer Familiengeschichte eine Nazi-Vergangenheit gab, so wie in vielen Geschichten. Und ich will gar nicht sagen, nur weil deine Ahnen vielleicht irgendwann mal oder ja in der NSDAP waren, bist du heute noch oder ähnliche Analogien. Wir sind heute dafür verantwortlich, dass es nicht nochmal passiert. Und in der Folge mit Hans und Silke weil genau, da wollte ich eigentlich über Ostdeutschland sprechen und merkte dann aber im Gespräch mit Hans, aha, dieses Nazi-Regime und was es mit seinem Vater und seinem Großvater gemacht hat. Das ist viel, viel präsenter heutzutage und das hat mit ihm viel mit Unrecht zu tun und dass man aktiv gegen Unrecht was machen muss.
Okay, wir sind live, Hanna. Hi.
Hi.
Hanna, wie geht's dir heute so?
Ganz gut.
Wir sind ja heute schon so ein bisschen, schon ein Weilchen im Büro. Du hattest gerade noch ein Meeting. Mhm. Ich komme gerade von der Mensa. Es gab ein mexikanisches Fleischgericht, das interessant war. Wie war dein Meeting?
Ach, eigentlich ganz, ganz gut. Wir haben über Weimar gesprochen und über eine bevorstehende Reise dahin.
Geschäftsreisen, Hanna. Du bist nämlich super professionell unterwegs.
Genau.
Okay, wir wollten ja das nochmal als Anlass nutzen, um irgendwie einfach nur wir beide nochmal über die Gespräche zu reflektieren, die wir jetzt geführt hatten. Ja, vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen an, damit zu erklären, was wir uns überhaupt gedacht hatten mit dieser Struktur. In der ersten Folge mit Solina und Sabine sollte es ja so ein bisschen darum gehen, irgendwie wie fühlt es sich an für Leute, die nicht aus Deutschland kommen, sich in Deutschland zu Hause zu fühlen. Wie schaffen die das, so eine Art Belonging, so eine Art Heimatgefühl selbst individuell für sich zu erzeugen und sich praktisch irgendwie einzugliedern?
Und in der zweiten Folge haben wir mit Katharina Zimmer und Maddie Harrison aus Minneapolis in den USA gesprochen. Und da ging es vor allen Dingen um das Thema, ja, wie es ist, an der Grenze von den USA zu Mexiko zu arbeiten und dort auch für eine Zeit zu leben, im Fall von Maddie, aber auch, wie es für Katharina Zimmer ist, die für eine Europaparlamentarierin arbeitet und eben viel mit dem osteuropäischen bzw. mit dem Grenzgebiet dort zu tun hatte in den letzten Monaten.
Genau, das war so ein bisschen die Idee, nochmal so rauszuzoomen aus den persönlichen Erfahrungen, das nochmal auf so eine politischere Organisationsebene zu heben. Und die dritte Folge, die wir jetzt hören oder die ihr jetzt gehört habt, da ging es nochmal darum, darüber zu reflektieren, wie das ist, sich überhaupt professionell damit auseinanderzusetzen. Also wie ist die Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik überhaupt? Welche Erfahrungen hat man da gemacht? Und da hat Antran ganz tolle Dinge uns erzählt. Genau, und jetzt im Anschluss geht es praktisch darum, dass wir uns auch nochmal so ein bisschen teilen, was unsere Erfahrung war mit dieser ganzen Produktion.
Ja, ich fand zum Beispiel jetzt in der Folge mit Antran gerade eben, fand ich sehr interessant, wie sie den Unterschied auch in ihrer Arbeit gesehen hat, dass das physische Heimatgefühl, was etwas mit dem, wo man zum Beispiel wohnt oder aufgewachsen ist, zu tun hat, aber gleichzeitig, dass es auch jetzt durch das Internet eine Art digitales Heimatgefühl, dass man sich in verschiedenen Communities im Internet beheimatet fühlt, fühlen kann. Das fand ich sehr interessant.
Also ich finde generell, dass viele Gesprächsthemen gut ineinander eingegliedert werden konnten. So dieses, was du gerade meintest, dass Heimat praktisch nicht so statisch ist und sich auch in so einer digitalen Sphäre abspielen kann, fand ich total interessant, weil das irgendwie gut zu dem passt, was wir auch in der ersten Folge besprochen hatten, wo es darum ging, dass Heimat so ein dynamisches Konzept auch sein kann. Also dass Heimat nicht statisch ist, Heimat verändert sich, dein Bezug zur Heimat verändert sich, was Heimat für dich bedeutet, verändert sich und du kannst praktisch auch noch deine Heimat beeinflussen. Das fand ich total spannend.
Aber gleichzeitig fand ich es auch nochmal bezugnehmend auf die erste Folge mit Sabine und Solina, fand ich es eine ja, sehr bedeutende oder inspirierende Äußerung, als Sabine erzählt hat, dass sie als Künstlerin vor allen Dingen ihr Heimatgefühl in sich selbst trägt. Mhm. Und sich zum Beispiel, weil sie jetzt nach Leipzig gezogen ist, ihr Heimatgefühl gar nicht so verändert hat, sondern ihre Kunst sich dadurch auch nicht wirklich verändert hat, sondern dass sie eher ihr Heimatgefühl in sich selbst findet und sich daraus auch inspirieren lässt.
Ja, das war echt spannend, genau. So diese Loslösung von Heimat oder von diesem Raum Heimat irgendwie von dem festen Ort, genau, den sie mit sich rumtragen zu können sozusagen, das ist cool. Also ich kenne Sabine ja auch persönlich und wir sind befreundet und ich weiß, dass sie auch eine total inspirierende, starke Frau ist. Also ich glaube, es ist sehr stark, wenn du das selbst mit dir rumtragen kannst, dieses Heimatgefühl und so eine eigene Selbstsicherheit hast. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für andere Leute irgendwie schwieriger ist, diese Heimat immer in sich selbst zu tragen und dass es da irgendwie schon helfen kann, wenn man so eine geografische Verortung irgendwie dann auch noch hat zur Heimat.
Ja, und ich finde, das bringt uns eigentlich auch zu der Folge mit Katharina Zimmer und mit Maddie Harrison, wo wir eben vor allen Dingen über das Gefühl, Heimatgefühl im Kontext von Migrationsbewegungen gesprochen hat. Und da ging es ja auch viel darum, um die Identität der Personen, die eben in ein anderes Land gehen und wo sich da dann ihr Heimatgefühl, wie es sich verändert, aber auch wie sie ihre persönliche Geschichte aus dem Land oder aus der Region, in der sie kommen, wie sie das mit in sich tragen und wie sich das dann kristallisiert in der neuen Heimat, die sie entwickeln.
Was ich an der Folge irgendwie verrückt fand, war, dass dadurch, dass wir haben ja jetzt über mehrere Monate das konzipiert und aufgenommen und dann auch durch Covid kam da ja immer mal wieder was dazwischen, was so Timing und Scheduling-Sachen anging. Und so, dass es so ganz interessant gefallen ist, dass als wir das letzte Gespräch, das wir praktisch geführt hatten, war ja eigentlich, das ist jetzt so zwar nicht veröffentlicht, aber genau, das letzte Gespräch, das wir geführt hatten, war ja mit Katharina Zimmer. Und was irgendwie so ganz verrückt war, sie hat von der Grenzsituation erzählt und das schien alles so ein bisschen so, man orientiert sich da jetzt neu, und dann auf einmal passiert die Invasion auf die Ukraine und alles verändert sich, diese ganzen Diskurse haben wieder eine ganz andere Tragweite auf einmal. Und ich finde, das war irgendwie so... Das hat sie sehr verrückt angefühlt, erst ein paar Tage vorher die Folge so zu editieren und dann auf einmal bricht diese Invasion aus und Flüchtlingsströme kommen an. Also es sind Millionen Leute, die jetzt displaced sind. Wie hast denn du das jetzt wahrgenommen eigentlich? Also ich weiß es, da wo ich noch arbeite, am Max-Planck-Institut, da gegenüber ist so ein Parkplatz, wo jetzt so riesige Zeltstrukturen aufgebaut wurden und jetzt ein Lager eingerichtet wird. Das ist total verrückt, das sieht man irgendwie aus dem Fenster vom Büro. Also riesig und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dann dort irgendwie so hunderte Leute wohnen sollen. Hat das irgendwie schon einen Einzug in deinen Alltag gefunden, so ein bisschen?
Also ich habe vor allen Dingen viel aus den Medien, Podcasts besonders gehört oder auch Talkshows. Und was mich da relativ interessiert, wie jetzt darauf politisch eingegangen wird. Also wie man die Person, wir sind ja alle uns bewusst, dass es einen akuten Wohnungsmangel gibt. Und dass die Lösung von Privatorganisationen und auch Privatpersonen, die dort ihre Hilfe anbieten, nur begrenzt möglich ist, also von relativ kurzer Zeit, natürlich auch nur zumutbar ist für diese Person. Und ja, da bin ich gespannt. Man hört ja auch immer wieder, dass viele von den Personen aus der Ukraine wieder zurück möchten, natürlich diese Hoffnung noch hegen. Aber da finde ich es auch sehr interessant. Ich meine, das wollen wir jetzt nicht hoffen. Aber wenn dieser Krieg dort eventuell noch länger geht, beziehungsweise die Folgen werden natürlich noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte spürbar sein, wie diese Personen dann zum Beispiel ihr neues Heimatgefühl entwickeln und wie sich ihre Identität daran anpasst und wie sich das dann entwickelt, das kann man ja natürlich jetzt noch gar nicht sagen. Jetzt sind natürlich da verschiedene Einflüsse und verschiedene Gedanken und es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Moment, in dem man darauf als Person, die betroffen ist, reflektieren kann.
Wir sind auf jeden Fall noch zu früh in dieser Entwicklung, um da jetzt irgendwie genau schon drüber reflektieren zu können. Ich finde es einfach nur verrückt, wie jetzt so verschiedene Heimatkonzepte irgendwie auf Kollisionskurs sind. Also die ukrainische Heimat existiert nicht mehr so, wie sie das vielleicht vor dem Krieg getan hat. Unsere Heimat verändert sich dadurch, dass wir praktisch jetzt unsere Heimat teilen mit Flüchtlingen. Wir müssen jetzt auch nicht zu politisch werden hier an der Stelle. Aber was ich natürlich dann auch interessant fand, war irgendwie dieses, wie sich das vergleichen lässt, diese Diskurse mit Flüchtlingsbewegung 2015 zum Beispiel. Ne? Also jetzt auf einmal wird ganz viel möglich gemacht und damals sah das alles irgendwie schwieriger aus. Jetzt werden Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen in Empfang genommen. 2015 sah das alles ein bisschen anders aus. Das ist auf jeden Fall interessant, weil das am Ende alles wirklich auch, es geht überall um Diskurse von Heimat und wen wir in unserer Heimat haben wollen und wen nicht, wen wir integrieren wollen, wen wir ausschließen wollen.
Ja, und ich finde, das wurde auch in der zweiten Folge zur Migration und eben wie das Heimatgefühl verändert bzw. prägt, auch nochmal ganz deutlich, dass wenn man sich diesen transatlantischen Vergleich anguckt, von Mexiko, USA, dieses Grenzgebiet und jetzt in dem europäischen Kontext die Grenzregionen oder Grenzgebiete innerhalb oder an der Europäischen Union herum, wie man merkt, dass es ähnliche Interessen gibt zwischen den Gesellschaften, also der Zivilgesellschaft, aber auch politische Interessen und natürlich auch Kontroversen und dass sich da ähnliche Ängste und ähnliche Schwerpunkte kristallisieren, auch wenn es natürlich unterschiedliche Regionen in der Welt sind mit unterschiedlichen Mentalitäten. Und ja, Das hat es auch nochmal gezeigt, dass es da Parallelen gibt, aber natürlich auch erhebliche Unterschiede, die sowohl historisch, aber auch aus Mentalitätsgründen und der politischen Kultur erwachsen.
Vielleicht können wir daran anschließend irgendwie nochmal so die Frage stellen, hat sich durch die Arbeit mit diesen Notions of Belonging, Heimatkonzeption, dass deine eigene Definition von Heimat verändert oder deinen Blick auf Heimat irgendwie beeinflusst?
Ich muss tatsächlich sagen, was ich interessant war, da komme ich nochmal drauf zurück, darüber haben wir auch schon ja, sehr viel tatsächlich gesprochen, so neben fernab vom Podcast, zumindest von den Recordings, was Sabine gesagt hat, dass sie Heimat mit sich herumträgt, sage ich jetzt mal. Das fand ich ganz interessant. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass wir sind ja relativ jung im Team und dass es natürlich nochmal was anderes ist, dass man in der digitalen und globalisierten Welt und auch in der privilegierten Position ja relativ fluide ist und an verschiedenen Orten gelebt hat bzw. leben kann und sich dadurch, um sich auf neue Situationen, neue Länder, neue Kulturen, neue Eindrücke einzustellen, dass man dadurch natürlich in gewisser Weise, so nehme ich das zumindest wahr, ein bisschen von seiner Heimat immer mit sich herumtragen muss bzw. es ganz hilfreich sein kann, dann mit einer neuen Region ja, sich dann neu beheimatet zu fühlen, aber immer bleibt ein bisschen was. Und das hatte ich auch in der ersten Folge gesagt, habe ich gemerkt, als ich in den USA gelebt habe, dass mir da meine Sozialisation im deutschen, europäischen Kulturkreis sehr aufgefallen ist. Aber gleichzeitig ist es mir dann auch aufgefallen, und das fällt mir bis heute auf, dass jetzt, wo ich zurzeit eben wieder in Deutschland lebe, dass ich dort amerikanische Heimatgefühle oder Mentalitätsbezüge ja, mitgenommen habe und nun ein bisschen anders auf Europa und auf Deutschland blicke. Genau, und sich dadurch auch mein Heimatgefühl verändert hat.
Nimmt ja auch so ein bisschen diese Dynamik mit auf in sich praktisch, ne? Also dass dein Heimatverständnis sich nicht nur aus so dieser einen monolithischen deutschen Heimat jetzt zusammensetzt, sondern du auch ähnliche Gefühle ja sozusagen dann hast, wenn du in den USA bist oder Dinge vielleicht aus den USA vermisst dann an der Stelle. So ähnlich geht mir das auch irgendwie. Praktisch die Hälfte meiner Familie kommt aus Ungarn. Das fand ich immer total faszinierend, das so wahrzunehmen, wie das war. Also wir sind immer nur im Sommer dorthin gefahren. Und ja, deswegen war das für mich so dieses, dass man Familie im Ausland hat, das war für mich immer total normal. Und ich habe mir als Kind immer gar nicht so die Frage gestellt, ja, was bedeutet denn das eigentlich, deutsch zu sein oder so? Weil es war immer so klar, ja gut, man hat irgendwie auch Familie, die eine andere Sprache spricht. Ich selbst spreche nicht wirklich Ungarisch und deswegen war das auch normal, dass es da irgendwie Verständigungsschwierigkeiten gab. Aber es war dann nie so, dass irgendwie in meiner Familienkonstellation gab es nicht oder kam es nicht dazu, dass man irgendwie gedacht hat, oh Mann, die sind ja irgendwie komisch oder anders, weil das die eigene Familie selbst auch war und man hatte nie so dieses, also oder ich hatte immer nie so dieses fremde Gefühl, wenn ich Leute von anderen Orten getroffen habe. Und das hat mir das dann immer ganz einfach gemacht, irgendwie, als ich mir auch in den USA zur Schule gegangen bin oder in Irland studiert habe, das war dann immer für mich total einfach, Leute kennenzulernen, weil diese Barriere nicht so stark war. Und das ist dann umso schockierender praktisch, wenn man in so einem Raum lebt, wie jüngster Zeit ja auch in Sachsen immer wieder häufiger da zu Problemen kam, dass man dann in einem Raum lebt, in dem diese Strukturen aber dann auf einmal da sind und diese Grenzen und es Leute gibt, die das so gar nicht haben wollen und so überhaupt nicht leben können, diesen Austausch. Das fand ich vor allem interessant.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sich in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine das Gefühl, was du oder die Gefühle, die du gegenüber Ungarn hast, auch in Bezug auf Migration und in gewisser Weise auch auf Osteuropa, inwiefern sich das jetzt verändert hat oder was du da in dem Bezug fühlst?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also über Ungarn politisch zu reden, das geht dann ganz oft, also ganz schnell geht das dann in so eine Richtung, wo dann gesagt wird, ja, die Ungarn sind alle ausländerfeindlich. Aber das ist, was mir aufgefallen ist, obwohl wir auch Ähnlichkeiten feststellen konnten in so Border-Discourses zwischen der USA und Mexiko und Deutschland und dem nicht-europäischen Ausland, ist mir aufgefallen, dass jede Situation dann wirklich auch trotzdem sehr, sehr individuell ist. Und genauso ist das mit Ungarn auch. Also ich finde es manchmal ein bisschen schwierig oder problematisch, die Situation, die politische Situation, gerade wenn es irgendwie um so Einwanderungsfragen geht, in Ungarn mit so einer deutschen Perspektive irgendwie zu sehen, weil die politische Situation in Ungarn ist sehr multidimensional und wir haben da nicht unbedingt so den Einblick darüber, dass wir das so einschätzen können, und jetzt sagen könnten, ja, nee, also die Ungarn, die sind alle ausländerfeindlich. Und so einfach ist es eben nicht. Und deswegen finde ich es jetzt auch interessant, weil nämlich diese Mehrdimensionalität jetzt auch immer mehr erkennbar wird, weil Ungarn auch viele Flüchtlinge jetzt aus der Ukraine aufnimmt, sich der sehr einbringt. Und jetzt auf einmal sehen wir eine ganz andere Seite wieder von Ungarn. Das hat natürlich auch wieder verschiedene politische Motivationen. Was ich praktisch mit diesem ganzen, mit diesem ewig langen Monolog eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass diese Komplexität des Themas Migration, Identität, das ist mir praktisch in diesen drei Folgen, die wir jetzt produziert haben, einfach noch mehr aufgefallen. Und da reichen auch keine drei Folgen eigentlich, um das alles irgendwie abdecken zu können.
Ja, ich denke, es ist ein ganz guter Schluss und es ist ein Anfang für eine Diskussion, die fortan immer weitergeführt werden wird.
Genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt vielleicht die ein oder andere Sache noch lernen können oder vielleicht Dinge von einer anderen Perspektive sehen können. Genau. Hanna?
Ich habe das letzte Wort.
Genau.
Super. Gut, dann auf bald und wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss. Sie hörten eine Episode der The Atlantic Hour. The Atlantic Hour versteht sich als Ort für transatlantischen Austausch in deutscher und englischer Sprache und wird moderiert und konzipiert von Hanna Vossen und Christoph Nostitz für das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen.
Ja, hey Hanna, wir haben es total verschusselt, im Podcast noch zu erzählen, worum es in den nächsten Folgen gehen soll. Denn genau, in unserem nächsten Themenkomplex soll es ja prinzipiell um Strukturwandel und sich verändernde Auffassung von Demokratie gehen. Da müssen wir uns auch nochmal irgendwie so ein bisschen einen griffigeren Titel zu überlegen. Genau, und da begleiten wir zum Beispiel die Podiumsdiskussion von Annika Brockschmidt zu ihrem Buch Amerikas Gotteskrieger und Jascha Munk zu seinem kürzlich erschienenen Buch Das große Experiment und nehmen das mal so ein bisschen als Anfangspunkt, um über dieses scheinbar verändernde Verhältnis zu Demokratie und den demokratischen Strukturen zu sprechen.